The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 28. Mai. Der parlamentarische Tod der FDP, erst im Bund und dann Wahl für Wahl auch in den Bundesländern, ist ein Sieg. Aber ein Sieg für die Feinde des Liberalismus. Die tragen keine Waffe oder Uniform, sie marschieren auch nicht durch unsere Straßen. Sie haben sich in den Festungen der Gegenwartskultur häuslich eingerichtet. Die antiliberale Bewegung aus linken Etatisten, rechten Nationalisten und religiösen Fundamentalisten. Aber wie haben sie das eigentlich gemacht? Zum einen durch eine Kultur der Angst, die mehrheitsfähig geworden ist. Die neue Lieblingsvokabel der politischen Strategisten nennt sich Framing Fear. Bei dieser Manipulationstechnik des Framing Fear geht es darum, reale Ängste zu verstärken, um ihnen dann einen politischen Deutungsrahmen, ein Frame, zu verpassen. Die Strategisten von Parteien und auch von NGOs nutzen dabei eine evolutionäre Schwachstelle unseres Gehirns. Angst überschreibt nämlich das rationale Denken, aktiviert das emotionale Zentrum und triggert einen Tunnelblick, der dann nach Sicherheit und staatlicher Protektion verlangt. Die Techniken des Framing Fear kommen links wie rechts im politischen Spektrum zum Einsatz. Das Unbehagen gegenüber Trump wird zum Endkampf um die Demokratie stilisiert. No Kings. Trump selbst hantiert mit den Ängsten der Amerikaner und schottet alles ab. Die Wirtschaft mit Zöllen und das Land mit einer Mauer. Build that wall.
I will build a great, great wall on our southern border and I will have Mexico pay for that wall.
Die Klimaveränderung mutiert unter dem Framing Fear zur Klimakatastrophe. The house is on fire.
Our house is still on fire.
Framing Fear bedeutet nicht nur, die Gegenwartsängste auszubeuten, sondern lässt auch unsere Zuversichtsreserve schmelzen. Deshalb, wo Zukunftsangst zum Massenphänomen geworden ist, da wird die Zuversicht zur Pflicht. Zweiter Punkt für das stille Sterben des Liberalismus. Auch dieses Anti-Fortschrittsgehen unserer Gegenwartsgesellschaft tut dem Liberalismus nicht gut. Marx ist tot, aber der Glaube, dass jede neue Zeitrechnung, jedes neue Zeitalter der Menschheitsgeschichte eine Verschlechterung bedeute, dass es einen ewigen Dreiklang von Verelendung, Verrohung, Massenaufstand gibt, hat den Gründer des Kommunismus überlebt. Die neue Freiheit der nachindustriellen Gesellschaft zum Beispiel wird von vielen gar nicht als befreiend empfunden. Eine Mehrheit der Bevölkerung hat wieder mal das Gefühl, die Wirtschaftsgeschichte, unsere Wirtschaftsgeschichte, entwickle sich zu ihrem Nachteil. Der real herrschende Kapitalismus sei sozial ungerecht und führe im Zeitalter der künstlichen Intelligenz zur Zerstörung unserer Arbeitsplätze. Mögliche positive Auswirkungen, die noch gar keiner sehen kann, werden ignoriert, negiert, tja, und dann schon mal vorsichtshalber reguliert. Der Mensch fürchtet, was er nicht versteht, es scheint ihm düster, bedrohlich. Schon das Nicht-Verstehen beleidigt viele. Umso dringlicher, denke ich, braucht es eine politische Formation, die den Kitzel des Neuen spürt. Alles andere kennen wir doch schon. Und dritter Punkt für den stillen Tod des Liberalismus. Es gilt, die Herrschaft der grauen Männer zu brechen, denn die ist übermächtig geworden. Der Staat, gestern noch ein Bürokrat mit Hosenträgern und hohem Trägheitsmoment, gilt vielen unserer Landsleute plötzlich als echter Alleskönner. Er macht die Kinder schlau, die Brücken heile, die Bahn pünktlich, also fast immer jedenfalls.
Bitte beachten Sie, IC 21 59 nach Dresden Hauptbahnhof wird wegen Verspätung aus vorheriger Fahrt voraussichtlich 25 Minuten später eintreffen. Wir bitten um Entschuldigung.
Warum das wichtig ist, der Staat ist für den Liberalen der gefährlichste Gegner, weil er Unfreiheit als Fürsorge und damit als Geschenk für uns alle verkauft. Hannah Arendt hatte recht, als sie die Bürokratisierung des öffentlichen Lebens nicht nur als lästig, sondern als undemokratisch bezeichnete. Sie verstand unter Bürokratie eine anonyme Macht, die, Zitat, durch ein kompliziertes System von Ämtern ausgeübt wird, bei dem man keinen einzelnen Menschen mehr verantwortlich machen kann, weder den einen noch die wenigen, weder die Besten noch die vielen. Zitat Ende. Sie, Hannah Arendt, übersetzt Bürokratie mit Niemandsherrschaft. Und diese anonymisierte Form der Herrschaft, diese Niemandsherrschaft, hat ihr Territorium auch unter Merkel, Scholz und jetzt Friedrich Merz immer weiter ausgebaut. Deutsche Firmen haben laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung seit dem Jahr 2022 rund 325.000 zusätzliche Arbeitskräfte eingestellt. 325.000 zusätzliche Arbeitskräfte, nur um den gestiegenen Bürokratiebedarf des Staates bewältigen zu können. Denn alles muss schließlich evaluiert, quotiert, kategorisiert, reglementiert und schließlich auch archiviert werden. Um den Wahnsinn auf die Spitze zu treiben, wird diese Niemandsherrschaft jetzt nicht beendet, sondern digitalisiert. Fazit: Braucht es für den kulturellen und dann auch ökonomischen Wandel die FDP? Vermutlich ja. Auch wenn man der Freiheit natürlich wünschen muss, dass sie in Deutschland unter vielen Dächern wohnt. Sie braucht auch keinen Palast, aber eine Schutzhütte benötigt sie schon. Sie braucht keine Armee, aber ein paar Freischärler könnten jetzt nicht schaden. Mutige vor, nichts ist derzeit riskanter, als nichts zu riskieren. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ulf Poschert, Journalist und Kulturkämpfer, spricht mit meinem Kollegen Marc Saar über seine Empfehlung an die FDP, die am Wochenende ihren großen Erneuerungsparteitag in Berlin begehen will.
Ich meine, die FDP ist jetzt so eine Witz-Splitter-Partei geworden. Da kann man sich gar keinen Grabenkampf mehr erlauben.
Außerdem, wir rufen Klaus-Peter Wilsch von der CDU an, der mit einer Bundestagsdelegation im bedrängten Taiwan unterwegs ist, was den Chinesen nicht gefällt. Und wir gratulieren der Popsängerin Shakira, die jetzt schon eine Gewinnerin der Fußball-WM ist, obwohl noch kein einziges Tor gefallen ist.
Freiheit ist nicht bloß ein Wort, Freiheit ist ein Lebensgefühl. Das ist der Ausgangspunkt und das Ziel jeder demokratischen Politik.
Christian Lindner und die Freiheit waren unzertrennlich. Wer nicht unzertrennlich war und ist, ist die FDP und ihre Wählerschaft. Die Liberalen sind nach der geplatzten Ampel aus dem Bundestag geflogen. Tja, und aus den Landtagen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auch. In den Umfragen hängen sie durch, so bei 3%. Der Bundesparteitag am Wochenende soll also jetzt die Befreiung bringen. Nach Meinung vieler Menschen würde eine liberale politische Kraft einem Land sehr gut tun, in dem die Wirtschaft schrumpft und die falschen Dinge wachsen. Der Staatsapparat zum Beispiel oder die Schulden, aber auch die Sozialausgaben. Wie steht es also um den Liberalismus in 2026? Wozu braucht es ihn heute vielleicht dringlicher denn je? Diese Fragen haben wir mit klugen Freigeistern besprochen und die Antworten in einem Pioneer-Podcast gebündelt. Auszüge hören Sie hier. Frau Professor Veronika Grimm zum Beispiel, Wirtschaftsweise und Co-Herausgeberin von The Pioneer, glaubt, dass Freiheit nicht teilbar ist. Private und unternehmerische Freiheit gehören für sie zusammen.
Ich glaube, dass man die persönliche Freiheit ohne die Freiheit auch zu wirtschaften und wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen eigentlich nicht wirklich erringen kann. Das, was uns am Ende in Deutschland die Freiheit bringen und erhalten wird, muss sicherlich damit einhergehen, dass in der Wirtschaft, im Unternehmerischen, die Menschen ihre Entscheidungen treffen können, Erfolg haben können und dann auch vielen Menschen die Möglichkeit geben, sich wirtschaftlich weiterzuentwickeln, auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Das ist vielleicht jetzt keine populäre These, aber in dieser etatistischen Sicht, dass der Staat sich um alles kümmern muss, sowohl um das Wirtschaftswachstum als auch darum, dass es keinem zu schlecht geht, das wird eben nicht dauerhaft zu stemmen sein. Die Menschen merken das, werden immer unzufriedener. Und da nochmal ein neues Angebot zu machen, das kann durchaus erfolgsversprechend sein.
Auch Veit Dengler kommt zu Wort. Er ist Österreicher, er ist Manager und Mitbegründer einer neuen liberalen Partei in unserem Nachbarland. Diese Partei sind die Neos. Mit ihm habe ich über die FDP gesprochen.
Ich glaube, die wirkliche Gelegenheit, die Chance, die die FDP hat, ist, dass es in Deutschland 5 Parteien im Bundestag gibt, die alle konservativ sind. Sie sind auf verschiedene Arten konservativ, sie sind strukturkonservativ, meine ich natürlich. Sie wollen die Welt so, wie sie jetzt ist oder wie sie vorgestern war. Und es fehlt in diesem Spektrum einfach jemand, der einen Optimismus ausstrahlt, der Technologie versteht, der in dieser Gesellschaft aufzeigt, was möglich ist. Und ich glaube, das wäre eine Rolle für die FDP.
Aber warum ist sie dann gescheitert? Christian Lindner war jetzt kein Dinosaurier der Parteipolitik, selber auch als Persönlichkeit nicht verkrustet. Woran ist dann die deutsche organisierte Liberalität gescheitert?
Ich glaube, vor ein paar Wochen haben Sie das genannt, die Entkoppelung von Wort und Tat. Ich glaube, als Partei in einer Koalition, noch dazu als kleinster Partner, hat man ein ganz drastisches Problem, dass man nicht viel von dem umsetzen kann, wofür man eigentlich steht. Und wenn die anderen Parteien dann noch dazu relativ weit entfernt sind von dem Kern, den man darstellt, dann ist es schwierig. Und ich glaube, das andere Problem ist ein Problem, das die FDP mit allen Parteien in Deutschland teilt, nämlich der mangelnde Mut. Mhm. Es fehlt uns als Gesellschaft viel Mut und es fehlt den Parteien Mut.
Mut wozu?
Mut, um Neues zu wagen, um die Reformen, die das Land braucht, auch wirklich anzugehen. Die Welt hat sich noch nie so schnell gedreht wie jetzt. Das bietet ganz viele Chancen, heißt aber auch, dass vieles überkommen ist von den Institutionen, die wir haben, die Prozesse, die wir haben. Da muss man viel ändern. Wir, die in der Wirtschaft sind, die kennen das. Die wissen, dass das Unternehmen nicht überlebt, wenn man nicht total anpasst. Ihr Medienunternehmen jetzt ist ganz anders als ein Medienunternehmen vor 10 oder vor 20 Jahren. Aber in der Politik glaubt man, das muss nicht so sein und man kann alles mit Geld abfedern.
Außerdem hat mein Kollege Marc Saar aus dem Podcast-Team Ulf Poschert angerufen. Der ehemalige Chefredakteur der Welt, dann Herausgeber, jetzt freier Journalist der Weltgruppe, liberaler Draufgänger und erfolgreicher Buchautor. Sein neuestes Werk heißt Bückbürgertum. Hier das Gespräch.
Ulf Poschert, vor einiger Zeit haben Sie mit uns über Konservatismus gesprochen. Jetzt heute die Frage zu Liberalismus. Was ist das für Sie? Eine Partei? Eine Philosophie? Ein Lebensgefühl?
Ja, im Ideal im Grunde genommen die drei Dinge zusammen, die gehören auch zusammen. Ich glaube, dass der Liberalismus weiterhin die modernste aller politischen Ideologien ist. Warum? Weil er an drei Dinge glaubt, nämlich an den Fortschritt. Wir sehen ja im Augenblick links wie rechts, dass man eigentlich Konzepte aus dem 18., 19., frühen 20. Jahrhundert recycelt. Der Liberalismus zeichnet sich dadurch aus, dass er neugierig ist auf die Zukunft und dass ihm die Zukunft mehr wert ist als die Tradition. Gleichzeitig ist der Liberalismus ein so wunderbares ideologisches Konstrukt, weil er das Individuum in das Zentrum stellt und nicht irgendwelche Kollektive. Wir wissen, bei den Linken sind es die vermeintlichen Opfer, die Arbeiterklasse, wer auch immer. Im Augenblick ja auch die ganzen verstörten Woken-Minderheiten. Und bei den Rechten ist es irgend sowas wie ein Volk oder was Ethnisches. Oder bei den Islamofaschisten eben Religion. Und der Liberale interessiert sich ausschließlich für die Individualität und dem ist vollkommen egal, wen jemand liebt, wie er aussieht, welche Hautfarbe er hat, welche Religion er hat, ob er überhaupt eine Religion hat. Kurzum, deswegen ist es eigentlich die sympathischste Weltanschauung. Und der letzte Punkt, und das ist für mich eigentlich das, was ich am interessantesten finde, dass die Freiheit im Zentrum steht. Und auch das ist ja ein sehr undeutscher Gedanke. Also wir sind theoretisch ein Land, in dem Freiheit gut gedacht werden kann, aber in dem eigentlich die Unfreiheit den Deutschen immer ausgezeichnet hat, weil er voller Angst und Neid ist.
Wir sind in einer Weltlage der multiplen Krisen, Kriege, geopolitische Spannungen, wirtschaftliche Unsicherheit, Autokratien erleben Aufschwünge. Warum braucht es denn jetzt gerade in diesen Zeiten den Liberalismus?
Ich glaube, den Liberalismus braucht es immer. Und das Erschreckende ist, dass wir ja, wenn wir über den politisch organisierten Liberalismus sprechen, der ja in einer ganz großen Krise steckt, zumindest in Deutschland. Aber das hat einfach historische Gründe, weil die Ampel war, und ich bin ja bekennender Christian Lindner und Guido Westerwelle-Fan, man hat sich mit Kräften der Unfreiheit und des Etatismus eingelassen, weil die Liberalen einfach so klein sind und so fragil. Und dann muss man mit den Leuten, die eigentlich alles staatlich regeln wollen, gewissermaßen politisch koalieren. Und das führt zu nichts Gutem. Und deswegen ist das kläglich gescheitert. Und insofern steht es jetzt in Deutschland zur Diskussion, ob es überhaupt weiterhin eine irgendwie geartete liberale Kraft gibt oder einfach nur verschiedene Schattierungen etatistischer Parteien.
Die FDP hatte eigentlich zwei Männer, die beide kandidieren wollten für den Vorsitz der Partei. Und nun ist der Wettbewerb ausgeblieben und nur Wolfgang Kubicki tritt an. Erstens, ist das wirklich die Risikohaltung, die Sie sich erwartet haben? Und ist Wolfgang Kubicki der Richtige, um die FDP aus der Talsohle herauszuholen?
Also ich glaube mal, dass Herr Höhne einfach basisvernunftorientiert ist und gesehen hat, dieser Wettkampf ist keiner, weil Wolfgang Kubicki einfach in allen Belangen in dieser Situation seinem Angebot überlegen ist. Ich meine, die FDP ist jetzt so eine Witz-Splitter-Partei geworden. Da kann man sich gar keinen Grabenkampf mehr erlauben. Allerdings muss ich sagen, wenn ich so manche Juli-Beiträge jetzt mir anhöre, die klingen immer noch so, als wollten sie eigentlich zur grünen Jugend. Da kann man nur hoffen, dass sie dann auch gehen. Also wir brauchen jetzt eine radikal wirtschaftsliberale Partei. Ich will keine Sozialstaatsdiskussion mehr hören. Ich will nichts mehr hören über Gerechtigkeit. Wir brauchen jetzt nur noch eine Leistungsfixierung. Steuern runter, und dass die Union mitmacht bei Steuererhöhungen im reichen Balkon. Das ist alles so armselig. Ist aber für die FDP wahrscheinlich eine Riesenchance für all die Leute, die keinen Bock haben, die AfD zu wählen, die, by the way, natürlich auch eine gespaltene Partei ist. Das heißt, es braucht eine liberale Partei, aber es braucht jetzt eine liberale Partei, die in der Lage ist, schnelle Wirtschaftsreformen einzuführen. Und das ist der Punch, den Wolfgang Kubicki anbietet. Und da kann man einfach nur hoffen, dass es ihm gelingt, zumindest mal wieder in die politische Wahrnehmbarkeit zu kommen. Also 5%, im Augenblick gurken die ja immer noch bei 3% rum. Und insofern ist das, glaube ich, nach wie vor, wir haben über Risiko gesprochen, ein großes Risiko. Kubicki ist 74, er ist bereit, das Risiko einzugehen, finde ich erstmal respektabel.
In der Weimarer Republik, da gab es zwei liberale Parteien, die sozialliberale Deutsche Demokratische Partei, DDP, und die Deutsche Volkspartei, die eher nationalliberal-wirtschaftsliberal ausgerichtet war. War es denn eigentlich vielleicht ein Irrglaube, dass jetzt in der Bundesrepublik eine liberale Partei beide Strömungen integriert, und hätte es vielleicht nicht besser von Anfang an zwei liberale Parteien gebraucht?
Nö, ich bin ja auch ein Fan der sozialen Marktwirtschaft. Sie haben Weimar angesprochen, da gab es ja großartige Liberale wie Rathenau. Und natürlich war das Problem weniger, dass die beiden Liberalen unterschiedlichen Blick auf das, was man in der Gesellschaft an freiheitlichen Ideen ermöglichen kann, gab, als dass das ewig deutsche Problem, die Liberalen links wie rechts umgeben waren von Menschen, die jede Form von Liberalismus einfach verachtet haben. Das heißt, die NSDAP war eine faschistische Partei. Darf man ja nie vergessen, dieser Mussolini-Spruch ist: alles für den Staat, nichts ohne den Staat. Ja, das klingt ja heute so, als könnte auch Bärbel Baas sagen oder jemand von der Linkspartei. Diese Art von Etatismus gab es ja links wie rechts, dass die damals auch sehr starke KPD natürlich einen kommunistischen Staat als Ideal hat, der alles regelt. Der Liberale war immer eine fragile Minderheit in Deutschland. Und daraus erwächst aber auch die historische Verantwortung, dass man das nicht untergehen lässt.
Vielen lieben Dank, Ulf Poschardt.
Sehr, sehr gerne. Bis dann.
Das ganze Werk zum Thema Liberalismus, auch mit den Stimmen von Wolfgang Kubicki, Linda Teuteberg, dem ehemaligen liberalen Regierungssprecher und Spiegel-Chefredakteur Wolfgang Büchner, das alles gibt's für die Pioneers jetzt zum Hören. Zum Fühlen auch. Fühlen Sie sich vor allem frei, jetzt Pionier zu werden. Den Link zum Podcast, den finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank. Tue Gutes und spreche darüber, aber wie genau tut man das? Tja, und zwar in Zeiten von LinkedIn und coolen Reels bei Instagram ist die Aufgabe des Tue Gutes und rede darüber nicht leichter geworden. Antworten, wie man es trotzdem und vielleicht gerade in der heutigen Zeit gut hinbekommt, gibt es auf der Pioneer One in Berlin beim Bootcamp. Executive Presence in Social Media heißt das Ganze. Philipp Jessen, Ex-Stern Online-Chefredakteur, dann Mitgründer von Story Machine, ist ein Top-Profi, wenn es um Image und Markenbildung geht. Sie lernen von ihm zum Beispiel die richtige Internetplattform für sich und ihre Firma zu finden. Oder auch ihre Personenmarke so zu präsentieren, dass man sie, naja, und am Ende vielleicht auch noch ihr Produkt besser versteht. Und insgesamt geht es einfach darum, wie fallen sie auf? Aber nicht um des Auffallens Willens, sondern für einen kommunikativen Zweck. Also, kurz und gut, in unserem Bootcamp wollen wir hilfreich sein. Nicht nur berichten über die Welt, sondern die Welt besser machen. Einen Tag Druckbetankung, alle Infos. Wie Sie selbst dabei sein können, finden Sie im Link in den Shownotes.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da blickt man nach China, wo die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche auf Besuch ist. Naja, und wir blicken aber auch nach Taiwan, denn die Insel, der kleine Inselstaat, der sich als eigene Republik versteht, möchte nicht Teil von China werden. Und China möchte genau das Gegenteil. Jetzt ist ein Besuch aus Deutschland in Taiwan gelandet. 5 Abgeordnete von CDU, Grünen, AfD und Linkspartei. Eine seltene Mischung sind dahin gereist als parlamentarischer Freundeskreis Berlin-Taipeh. Den gibt's schon seit Jahrzehnten. Die Gruppe wurde vom Präsidenten Taiwans empfangen und auch von seiner Stellvertreterin. Klaus-Peter Wilsch ist dabei. Er sitzt seit fast 30 Jahren als direkt gewählter Abgeordneter für die CDU im Bundestag. Mein Kollege Stefan Lischke aus dem Podcast-Team hat ihn angerufen in Taiwan, um mal zu horchen, was da los ist.
Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Wilsch.
Guten Morgen, Herr Lischke.
Nach wie vor hat ja Deutschland auch keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Peking sieht bekanntermaßen Taiwan als festen Teil Chinas an und baut auch eine immer größere Drohkulisse auf. Bekommen Sie da als Besucher vor Ort was mit sichtbar? Sehen Sie chinesische Jets am Himmel oder Ähnliches?
Nein, es ist also noch keine weder Artillerie noch Luftwaffe eingesetzt worden. Das ist ein Ritual und das ist immer das gleiche Ritual. Je nachdem, wie gerade die Spannungssituation ist zwischen Peking und Taiwan, dann wird mal schärfer reagiert. Aber das bewegt sich alles auf dem Level Protestnoten und öffentliche Erklärungen. Also die haben da sehr wortreich erklärt, die Kommunisten aus Peking, dass das unerhört wäre, dass wir hier sind. Und wir haben gelassen reagiert und haben gesagt, na, das ist unsere Sache. Wir als deutscher Bundestag entscheiden, wen wir treffen und mit wem wir reden. Und da müssen sich dritte Parteien nicht ein.
Deutschland ist ja sehr abhängig von China, das zeigt jetzt auch eine neue Studie der Friedrich-Naumann-Stiftung, aber eben auch von Taiwan. Es geht um Halbleiterchips, TSMC, da führt kein Weg dran vorbei. Was sehen Sie da an der Chipindustrie in Taiwan vor Ort?
Das ist wirklich state of the art hier. Das ist das Top-Level, die Halbleiterindustrie hier. Die arbeiten jetzt, sind, glaube ich, kurz davor, den zu realisieren am 2-Nanometer-Chip. Was wir in Deutschland kriegen, das ist eher in der Kategorie 12 bis 15. Die Chinesen, die so vom Festland, die Roten, sind noch nicht so weit. Das ist natürlich ein erheblicher Wettbewerbsvorteil für Taiwan und für, in dem Falle dann TSMC, die das natürlich auch als eine Art digitales Schutzschild sozusagen verstehen. Mhm. Solange so viele in der Welt davon abhängig sind, dass diese High-Performing-Halbleiter aus Taiwan kommen, wird es wohl auch genügend Unterstützung geben. Die Taiwan Strait ist für den Welthandel, von dem wir ja hochgradig abhängen als Deutsche, mindestens genauso wichtig wie die Straße von Hormuz, eher noch wichtiger.
Was würde es also bedeuten, wenn China tatsächlich doch eines Tages angreift in Taiwan? Für uns, in Deutschland auch?
Wenn man das jetzt einfach so als Szenario durchrechnet, dann würde das natürlich, das würde uns Wachstum kosten, das würde uns Inflation einbringen, das würde Produktionsprozesse erheblich stören. Und deshalb arbeiten wir überall in Europa, in Deutschland daran, diese Lieferketten zuverlässiger zu machen und eben gegen solche Schocks resilienter zu machen. Aber dass das alles nicht über Nacht geht, ist auch klar. Und deshalb denke ich lieber darüber nach, wie wir es verhindern können. Und dazu gehört eben, dass wir klar machen, da haben wir unterschiedliche Ansichten. Wir halten es für inakzeptabel, mit militärischer Gewalt da Grenzen zu verschieben. Und als der Xi Jinping im März dann bedeutet hat, dass man ja als Deutsche auch eine Wiedervereinigung erlebt habe, hat er gesagt, ja gut, dann so wie in Deutschland geht das, wenn das beide Seiten wollen und ihr Volk beschließt und sie sich dann zusammenschließen. Aber dann müssen die in Peking sich erstmal an freie Wahlen gewöhnen. Und das sind bei so einem kommunistischen Einparteienstaat natürlich nicht vorstellbar.
Das sagt Klaus-Peter Wisch, der aktuell in Taiwan unterwegs ist mit einer Delegiertengruppe aus dem Deutschen Bundestag. Ich sage vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass es manchmal einen Superstar des Pop braucht, um einen Superstar des Fußballs zum Sprechen zu bringen. Viele internationale Fußballgrößen sind nämlich im neuen Musikvideo dabei, bei dem Song Die Die für die Fußball-Weltmeisterschaft, der jetzt bald in Amerika überall zu hören sein wird, wahrscheinlich auch bei uns, denn die WM beginnt und der Song Die Die wird gesungen von Shakira. Major Strong, Die Die, Ico. Der französische Topstürmer Kylian Mbappé macht den Anfang. Es folgen Supertalente wie der Brite Harry Kane und der Norweger Erling Haaland.
Shakira, we are ready.
We are ready.
We are ready.
We are ready.
We're ready.
We're ready.
We are ready.
We are ready.
We are ready.
We are ready.
We're ready.
We are ready.
We are ready too.
Aber Moment mal, wem gehört denn diese Stimme hier direkt vor den begeisterten Kindern?
We are ready.
Das ist niemand geringerer als Lionel Messi.
We are ready.
Der wahrscheinlich beste Fußballspieler aller Zeiten. Der so gut wie nie Englisch spricht, weil er es nicht mag. Der Argentinier fühlt sich nur in seiner Muttersprache wohl und gibt Interviews eben konsequent nur auf Spanisch. Ihn jetzt mal auf Englisch zu hören, ist so besonders, dass seine drei kleinen Wörter in diesem Musikvideo die entscheidende Nachricht zum neuen Shakira-WM-Song geworden sind. Denn dass die Frau einen tanzbaren Hit abliefern würde, das war klar. Auch zur Weltmeisterschaft 2010 übrigens in Südafrika war ihr offizieller Song zum Turnier Waka Waka wirklich überall zu hören und klingt in unseren Ohren bis heute nach. Das neue Musikvideo wurde vor 4 Tagen veröffentlicht und hat bereits jetzt schon fast 28 Millionen Klicks auf YouTube. Also zumindest Shakira braucht unser Bootcamp mit Philipp Jessen nicht. Sie weiß, wie es geht. Ich wünsche Ihnen einen sportlichen Start in diesen neuen Tag. Und morgen hören Sie aus diesem Studio, von diesem Mikrofon, meine Kollegin Chelsea Speaker. Bleiben Sie ihr, bleiben Sie mir doch einfach gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.